Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, und ich bin Blush Always.
Sehr schön, dass du da bist. Wir sind heute hier zusammen, weil ich ein paar Fragen bei dich habe über dich und deine Musik, wie du zur Musik gekommen bist. Und natürlich, weil du dein Debütalbum You Deserve Romance ein bisschen vorstellen willst. Wir wollen über ein paar Songs sprechen. Aber fangen wir doch mal irgendwie so ganz von vorne an. Wie bist du zur Musik gekommen? Du machst das auch noch gar nicht so lange. Wie ist es entstanden?
Naja, also Musik mache ich eigentlich schon sehr lange. Ich habe mit 4, glaube ich, angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und war dann sehr viel in der Musikschule und habe Querflöte gelernt und war in einem Orchester und in einer Big Band und war eigentlich fast jeden Tag da. Aber Gitarrenmusik mache ich noch nicht so lange. Und dazu bin ich eigentlich gekommen, das hat, würde ich sagen, so als Teenager angefangen, dass ich eben viel Gitarrenmusik gehört habe und dann dieser Wunsch, selber auch Gitarre zu spielen, in der Band zu spielen, immer größer wurde. Der letztendliche Auslöser war dann eigentlich noch, dass ich nach dem Abitur nach Neuseeland gegangen bin und da so in die DIY-Musikszene so ein bisschen eingetaucht bin durch meine WG, in die ich da gezogen bin.
Ah, cool.
Und das war das erste Mal, dass ich so auf DIY All-Ages-Shows war und viele Frauen gesehen habe, die Rockmusik machen, die lässige Gitarren haben und sich auf die Bühne stellen mit ihren Freunden und einfach Musik machen, weil Musik machen Spaß macht. Und das hat irgendwie mein Bild von Musik machen total verändert, weil ich vorher immer dachte, man muss berühmt sein, damit man Musik machen kann, weil die Leute, die ich bis dahin auf der Bühne gesehen hatte, waren alle berühmt und nicht Freunde. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und habe studiert und dieser Wunsch, jetzt endlich eine Band zu starten, war so groß, dass ich das dann einfach gemacht habe.
Du hast gesagt, du hast dann so angefangen, so als im Teenageralter so auch Gitarrenmusik zu hören, zu selbst auszuprobieren. Hast du da irgendwelche schon Einflüsse mit rübergenommen? Was hast du damals gehört oder was hat dich zu deiner Musik jetzt beeinflusst? Kannst du da irgendwie so?
Also ganz früher, so mit 11, war ich auf einem Konzert von Avril Lavigne. Okay. Das war so das erste Mal, dass ich Fan war von etwas. Und dann habe ich so mit 14, 15, 16 super viel Paramore gehört. Und dann mit 18 hat mir jemand auch in Neuseeland eben so Pavement und The Smashing Pumpkins und eher so 90er Jahre Gitarrenmusik gezeigt, an der ich dann halt hängen geblieben bin. Und ich glaube, das hört man doch sehr doll auf meinem Album.
Ja, das hört man sehr doll auf deinem Album, wofür ich hier auch sehr dankbar bin, weil das ist auch mein Einstieg mit Indie-Rock gewesen und den Gitarren, egal in welche Richtung. Also bin ich ja sehr dankbar dafür, dass die Musik in diese Richtung ausgefallen ist.
Ja, cool.
Du hast im Frühjahr 2022 schon eine erste EP rausgebracht, Postbone.
Genau.
War das so eine kleine Fingerübung, um zu gucken, so, wie funktioniert das alles?
Irgendwo auch ein finanzieller Aspekt. Also die Songs, die jetzt auf dem Album sind, die sind teilweise schon vor der EP entstanden oder zur selben Zeit. Und genau, das war eigentlich erst so mein erster Schritt, überhaupt Musik zu veröffentlichen, erstmal 4 Songs aufzunehmen, zu schauen, wie ist das, ist das überhaupt was für mich? Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch gar nie richtig live gespielt und habe mich damit auch am Anfang sehr, sehr schwer getan, mich überhaupt auf eine Bühne zu stellen. Das hat mich viel Überwindung gekostet. Und dann war die EP als erstes Lebenszeichen eine sehr gute Lösung.
Ja. 2 Fragen, bevor wir dann zu deinem Album kommen. Die erste hat noch nichts mit dem Album zu tun, ist auch eine kleine Namensklärung. Woher kommt der Name Blush Always?
Ja, das habe ich gerade schon kurz angerissen, dass ich mich eben nicht einfach so auf eine Bühne stellen konnte, sondern ja, ich bin eben nicht so eine richtige Rampensau, sondern ich war schon, hatte schon doll mit Bühnenangst zu kämpfen und habe auch immer noch meine Schwierigkeiten ab und zu damit. Und früher in der Musikschule bei diesen typischen Vorspielen, wo man dann seine Stücke irgendwie vor den Eltern zeigen darf, bin ich immer sehr rot geworden vor Aufregung und auch in der Schule bei Referaten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann so eine Angst entwickelt vom Rotwerden. Und das hat mich dann davon abgehalten, irgendwie mein Bandprojekt zu starten. Und dann dachte ich, wenn ich das aber ja in dem Namen vorwegnehme, dann ist es ja eher lustig, wenn ich dann rot werde auf der Bühne, weil das ist ja dann quasi meine Marke. Und das fand ich dann ganz clever, mich selber so ein bisschen auszutricksen. Und weil das ja dann quasi passieren durfte, ist es nicht mehr passiert. Und jetzt werde ich nicht mehr rot auf der Bühne.
Ja, cool, klasse. Total klasse. Ja. Die zweite Namensgebungsklärung hat schon direkt mit dem Album zu tun. Ja. You Deserve Romance ist ja kein Titel, der irgendwie auf dem Album drauf vorkommt. Manchmal ist ja ein Titel, der auf dem Album mit drauf ist, auch der Albumtitel. Mhm. Wo kommt der Titel her, You Deserve Romance?
Also You Deserve Romance ist doch auf dem Album versteckt. Auf dem allerletzten Song in der zweiten Strophe kommt es einmal kurz vor.
Aber es ist ja definitiv kein Titel, der so heißt auf dem Album.
Nee, genau, das stimmt. Und daher kommt der Titel auch nicht, sondern der Titel kommt eigentlich aus dem neuesten Roman von Sally Rooney. Und das habe ich gelesen. Und in dem Roman sind zwei Freundinnen, die sich gegenseitig E-Mails schreiben und ja über ihre aktuelle Beziehungssituation sich austauschen. Und die eine Freundin schreibt dann am Ende einer E-Mail der anderen, You deserve romance. So, falls sie es irgendwie vergessen hat, dass sie es verdient hat, in einer romantischen Beziehung zu sein, in der sie sich wohlfühlt, in der sie schöne Dinge erlebt, in der sie gut behandelt wird. Und das fand ich total herzlich und es gab auf jeden Fall auch eine Zeit in meinem Leben, in der ich das gebraucht hätte, dass mir das mal jemand sagt und vor allem gebraucht hätte, dass ich das auch wirklich glaube, dass ich das verdient habe. Also das war ein Prozess und das waren zufällig genau die Jahre, in denen ich angefangen habe, dann Gitarrenmusik zu schreiben und die Songs inhaltlich passen eben genau dazu. Also so die verschiedenen Stadien eigentlich von in denen man in romantischen Beziehungen sein kann, sei es vom total verliebt sein am Anfang, über nicht so richtig wissen, was man eigentlich für die andere Person empfindet oder sich dann nur noch virtuell austauschen zu können aufgrund von der Pandemie bis hin zu einem Breakup. Also es ist wirklich so alles irgendwie dabei und deswegen finde ich, passt der Titel wirklich perfekt zu diesen Albumsongs.
Ja, da hast du mir eine ziemlich gute Brücke gerade gebaut, weil der erste Song, den du vorab rausgebracht hast und der auch der erste Song auf dem Album ist, der heißt What You'll For You.
Ja.
Ist das so ein bisschen der Hintergrund, dass man sich gar nicht mehr so selber gegenübersteht oder?
Genau, ja. Also das war eine Beziehungsführung über FaceTime, über die ich da gesungen habe.
Okay.
Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren wirklich für viele so war, dass sie eben gezwungen wurden, ihre Beziehungen auf andere Art und Weise zu führen und so Fernbeziehungen regelmäßiger wurden. Und ich mich da eben gefragt habe, wenn man sich nur noch über FaceTime für eine gewisse Zeit austauschen kann, man aber trotzdem echte Gefühle hat, fühlt, ob die Gefühle dann genauso viel wert sind wie eine romantische Beziehung, die offline stattfindet. Habe ich sehr viel Zeit mit verbracht, zu überlegen, ob das alles nur Projektion ist oder ob das echt ist.
Bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Ich glaube, es ist echt.
Ja. Ich glaube, da wird es auch in einigen Jahren noch mehrere Abhandlungen drüber geben, auch Studiengänge oder sonst irgendwas.
Ja, genau.
Sehr einschneidendes einsteigende Geschichte. Es gab es auch schon vor Corona, ist natürlich durch Corona nochmal ziemlich verschärft worden. Aber in dem Stück kann man auch schon gleich ein bisschen so die Richtung merken, wo das Album hin will. Also rockige Gitarren, noch nicht ganz verzerrt wie auf anderen Geschichten, aber man kann schon hören, was da so im Laufe des Albums auf einem zukommt. So als Einsteiger fand ich, das ist es eine ganz gute Geschichte, um sich voranzutasten.
Ja, freut mich, dass das so ankommt.
Das erste, was bei mir angekommen ist, ist, ich glaube, das muss dann der zweite Titel sein, den du rausgebracht hast, ist Coming of Age.
Ja.
Und der ist, ich habe ja halt bis dahin noch keine Musik von dir gehört, gab ja auch noch gar nicht so viele vorher, und der ist bei mir wirklich ziemlich lange rauf und runter gelaufen. Also, weil das ist so, das ist ein, der geht gut rein sozusagen, also der ist auch, ich würde ja fast schon sagen, Airplay-tauglich, das kann aber natürlich auch schon wieder, muss kein Kompliment sein, je nachdem, um welchen Grad du es sich da dreht, also von daher, also ich habe den wirklich sehr, sehr lange gehört, und der Titel an sich ist ja besagt, finde ich, also dieses Coming of Age ist ja roter Faden, der sich eigentlich so prinzipiell durch das ganze Werk und viele der ganzen Titel zieht. Also dieses,
ja, das stimmt.
Von daher ist es ganz toll, auch einen Titel zu haben, der auch genauso heißt, wo der ganze, wo die anderen Sachen sich drum drehen.
Ja.
Kannst du was dazu erzählen, wie der entstanden ist?
Ja, beziehungsweise auch noch inhaltlich, also Coming of Age, ist eigentlich auch so, oder der Song ist auch so ein bisschen eine Reflexion darüber, was ich gerade auch schon zu meinem Projektnamen gesagt habe, dass so dieses Gefühl Scham sich sehr durch meine Jugend gezogen hat und mich davon abgehalten hat, Dinge zu machen und Selbstvertrauen zu haben und zu mir zu stehen. Und ich das eben in meinen Freundschaften auch so gemerkt habe, dass eben meine engsten Freundinnen auch die gleichen Probleme haben. Und das war dann eben so die Hymne an meine beste Freundin, um zu sagen, dass wenn wir irgendwann zurückgucken und irgendwas bereuen, dann ist das mit Sicherheit nur die Zeit, in der wir uns für irgendwas geschämt haben und nicht die Momente, die scheinbar so peinlich waren. sondern dass es ja unsere Jugend eigentlich nicht wert ist, so viel Zeit damit zu verbringen, sich schlecht zu fühlen für sich selbst. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr empowernder Song für nicht nur meine Freundin, sondern auch andere junge Frauen, die vielleicht auch damit strugglen.
Ja, der Vorsatz gilt natürlich nicht nur für die Jugend und fürs Heranwachsen, sondern ja, eigentlich solle sich jeder bis in jedes Alter hinein zu Herzen nehmen, dass es sich auch gar nicht lohnt, immer nur schlecht drauf zu sein und vielleicht auch noch die guten alten Zeiten hinterher zu jammern. Das wird ja im Alter noch schlimmer. Also, da hat man ja.
Oh no.
Also habe ich mir sagen lassen, mache ich natürlich.
Na, aber
nicht.
Dann schreibe ich vielleicht noch viele Alben, wenn das nicht aufhört.
Wie wichtig ist Musik für dich? Nächste Song, Oddly Romantic, der geht ja auch so ein bisschen darüber, um Musik und Handel, wie man durch Musik zusammenfinden kann.
Ja, genau. Ja, Musik ist mir sehr wichtig. Also Musik machen war für mich zum einen ein sehr wichtiger Step, um irgendwie zu mir zu stehen und ja, mehr Selbstvertrauen zu haben, und Musik hören sowieso schon immer. Und eben auch, wenn man das jetzt auf diese romantische Ebene bezieht, so in Beziehungen. Also ich tausche unfassbar gerne mit anderen Personen Musik aus, und für mich transportiert Musik sehr viel und gehört irgendwie auch zur Persönlichkeit. Und ich finde, man gibt da unheimlich viel von sich preis, wenn man mit einer anderen Person teilt, warum man einen Song gerne mag. Oder man vielleicht auch einen Song mit einer anderen Person teilt oder die Liebe zu einem Song teilt. Und sei es irgendwie zu Musik zu tanzen gemeinsam oder eben Songs auszutauschen. Oder wie jetzt bei dem Song Oddly Romantic eigentlich so, dass so meine Lieblingsline ist, dass wenn man jetzt bei einer anderen Person oft zu Hause ist und da über Spotify oder einen anderen Streamingdienst oft Musik hört, dann verändert sich der Algorithmus von der Person. Und die bekommt ganz viel Musik eingespielt, die eigentlich ich gut finde. Und wenn ich dann nicht da bin und die andere Person über ihren Laptop Musik hört, dann hört sie Musik, die ich cool finde, und muss an mich denken. Und das finde ich ganz romantisch auf eine schräge Art. Deswegen Oddly Romantic.
Also den Algorithmus unterwandern, um Einfluss zu nehmen auf die Gefühle des anderen. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Herangehensweise. Also ich kann das auch komplett nachvollziehen, was die Liebe zur Musik betrifft. Ohne eine ganze Geschichte hätte es, glaube ich, auch meinen Podcast gar nicht gegeben. Der ist genau aus dem Grund entstanden, dass ich mit einem Freund zusammen gemerkt habe, so, wir reden viel weniger über Musik, wir hören viel weniger zusammen Musik und haben dann eben angefangen, den Podcast zu machen. Und das ist nach wie vor auch bei mir in der Familie immer noch wichtig. Also wir sitzen auch teilweise abends zusammen und jeder darf ein Lied anmachen. So, sehr cool. Und wir hören dann Musik. Also von daher ist das natürlich ein bisschen anders, wie man den Leuten das heute beibringt. Also du machst es durch den veränderten Algorithmus. Ich habe tatsächlich früher sogar noch Tapebacks aufgenommen und habe die verschenkt. Später waren es dann CDs. Jetzt müsste ich schon Playlisten wahrscheinlich verschenken oder sowas. Das wäre dann der nächste Schritt. Oder mich, wie du, eben heimlich in den Algorithmus eingraben. Das ist natürlich sehr subversiv, aber auch eigentlich eine ganz tolle Idee. Der letzte Song, bevor das Album rausgekommen ist, heißt Divers. Der greift so ein bisschen das auf, was sich in einigen Songs widerspiegelt, also die Machart. Also er fängt in dem Fall sogar mit einer Akustikgitarre an, also wirklich sehr, sehr ruhig im Gegensatz zu anderen krachigen Geschichten. Ist so ein bisschen in der Singer-Songwriter-Schiene so verankert und dann setzen Gitarre und Bass langsam ein, bis sie dann, bis das ganze Ding dann mehr scheppert. Also sind noch ein paar andere Songs, die ähnlich aufgebaut sind, die vielleicht aber früher schon anfangen zu scheppern, die noch mehr scheppern, aber ich fand den so als Aufhänger, um so ein bisschen die Musik zu erklären, ganz spannend.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, weil für mich ist das so total der Komfortsong. Den spielen wir immer als erstes live. Ich habe relativ viele Songs, die ähnlich sind, schon geschrieben, die dann jetzt nicht auf dem Album sind, aber das ist so ein natürlicher Song für mich und ich finde, ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und finde ich, beschreibt eigentlich meine Musik auch sehr gut. Deswegen cool, dass du das auch so erkannt hast. Ja,
man merkt das, ohne jetzt sich näher mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, so die verschiedenen Fragmente, die verschiedenen Anteile in der Musik, die sich ja dann nicht in Bausteinen, aber zumindest in einzelnen Parts immer wieder auch dann dementsprechend wiederfinden. Kannst du ein bisschen was zum Inhalt sagen?
Ja, das habe ich gerade auch schon kurz so ein bisschen angerissen. Also letztlich ist Divers eine Hommage an einen anderen Song, der auch Divers heißt, und zwar Divers von Joanna Newsom. Und es gab eine Zeit, da habe ich in einer Beziehung diesen Song mit der anderen Person sehr viel gehört und dann ging die Beziehung zu Ende. Und manchmal kam dann eben automatisch dieser Song bei Spotify, wurde einfach angemacht. Und dann hat das in mir immer so einen kleinen Herzstillstand ausgelöst, weil eben für mich dieser Song eigentlich die ganze Beziehung so gehalten hat oder transportiert hat. Und dieser Song, wenn ich den jetzt höre, da mich einfach wieder in bestimmte Situationen und Gefühle zurückkatapultiert. Das finde ich unfassbar, wie Musik das schafft, einen wieder so zurückzubringen, wie irgendwie Gerüche oder so das auch machen können. Und dann habe ich diesen Song eben darüber geschrieben und den auch Divers genannt, damit ich jetzt meinen eigenen Song Divers habe und quasi damit abschließen kann.
Wenn du jetzt sagst, Alexa spielt Divers, dann kannst du hoffen, dass deiner kommt und wirst nicht mehr an die Gefühle des alten Songs erinnert.
Genau, ja.
Ja, du hast eben schon gerade gesagt, so einer deiner Lieblingssongs auf dem Album. Mein Lieblingssong auf dem Album ist der Titel Your Call.
Das überrascht mich nicht, wenn du sagst, dass du 90er-Jahre-Grunge-Bands gerne gehört hast.
Genau so ist es, also weil das ist wirklich so richtig schön grunchige Gitarren, also nicht nur Rockgitarren, sondern auch schön verzerrt und hat mich wirklich komplett in der Machart und wie du es gemacht hast, so richtig schön an die frühen 90er, Mitte 90er erinnert und dementsprechend, ja, hast du recht, ist überrascht in dem Fall dann eben nicht, dass das dann mein Lieblingssong ist. Das ist, hat mir also außerordentlich gut gefallen und werde ich jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen öfters hören.
Sehr cool, das freut mich.
Um was geht's in dem Song?
Um ein Telefonat. unschwer am Titel zu erkennen.
Das stimmt.
Ja, also ursprünglich war es eben so ein Break-up-Telefonat, was eben meine Welt oder die Welt zwischen zwei Personen verändert hat. Und der Song hat auch nicht so viele Lyrics. Es geht meistens immer nur um eben, also Your Call und You Called Me kommt relativ oft vor. Und das ist eigentlich auch der einzige Inhalt, dass dieses Telefonat mir sehr im Gedächtnis geblieben ist und alles verändert hat, obwohl es eigentlich nur ein sehr kurzer Anruf war.
Das heißt, der Rest und die Gefühle, die dadurch entstanden sind, lassen die Instrumente für sich sprechen.
Genau, und ja, ich liebe auch den Song live zu performen. Das macht unfassbar Spaß und jetzt hat der Song für mich auch irgendwie eine andere Bedeutung und ja, trägt eben, ich glaube, eine Mischung aus so Trauer und Wut. Das sind so meine Lieblingskombination von Gefühlen.
Welche Instrumente spielst du alles?
In dem Projekt eigentlich?
Ja, auf der Bühne kannst du meistens dann nur eins oder zumindest dann, wenn du die Gitarre wegklickst, noch was anderes spielen. In dem Projekt an sich?
Eigentlich nur Gitarre.
Ja.
Außer auf einem Albumsong. Der Piano-Song. Da spiele ich Klavier und Querflöte spiele ich eben auch schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber ist nicht mehr so dominant in meinem Leben. Die Gitarre ist mein Herzensstück.
Kommt denn bei den Indie-Rock- oder crunchigen Geschichten auch ein bisschen besser, mit der Gitarre das auf der Bühne zu machen, als dann vielleicht irgendwann das Piano von der Bühne zu schubsen oder sowas?
Ja, ja, genau.
Du hast den Song gerade schon angesprochen, Piano-Song.
Ja.
Fällt natürlich komplett eben aus dem Rahmen der Musik, die du da jetzt sonst drauf hast. Ja. Was mir noch auffällt, ist, ich weiß nicht, wie hast du den aufgenommen? Hast du mit einem Raummikrofon? Oder also ist es auf alle Fälle so, man hört während des Songs, was ist es, das Knarzen vom
das
Piano?
Das Knarzen vom Pedal.
Vom Pedal, habe ich schon gedacht. Also irgendwie, oder es hätten auch noch irgendwelche alten Dielen in einer irgendwelchen Altbauwohnung sein können. Also man hört wirklich so den Raumklang von dem Piano. Ist das dieser Effekt wahrscheinlich bewusst mit eingepackt worden?
Und ja, cool, dass du das fragst, weil das ist, ja genau, es ist kein Zufall. Auf dem Album ist relativ wenig Zufall, würde ich sagen. Und der Song ist auf dem Album, weil den habe ich mit 14 oder 15, glaube ich, geschrieben.
Oh, ja.
Als ich eben noch Klavierunterricht hatte und mein Klavierlehrer damals hat irgendwie meine Vorliebe für Songwriting und für eigene Sachen erkannt und ich war nicht so gut darin, komplexe Stücke zu lernen und konnte mich nicht so gut dazu motivieren, mich lange ans Klavier zu setzen, sondern wollte immer relativ schnell was Neues und habe auch gerne gesungen. Und auch damals hat mir eben eher so das Selbstvertrauen gefehlt und er hat mich total gepusht und hat mich ermutigt, immer einfach viele neue Sachen mir auszudenken und ihm zu zeigen. Und das erste Mal, dass ich ihm was gezeigt habe, was ich selber gut fand, war dieser Song. Und dann hat er immer gesagt, mach Gesang dazu, mach irgendwie andere Sachen dazu. Wir können auch andere Leute aus der Musikschule fragen, ob die noch was zu dem Song beisteuern. Und ich fand nur das Klavier selbst so wertvoll und so gut, dass ich das Gefühl hatte, alles, was dazu kommt, ruiniert den Song. Und als ich jetzt wusste, dass ich ein Album machen kann und das auch auf Platte gepresst wird, habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich ja immer noch diesen Pianosong, den ich nie fertig gemacht habe. Und dann war ich wieder bei meinen Eltern zu Hause an dem Klavier, an dem ich früher immer saß und geübt habe und habe einfach diesen Song immer wieder gespielt und so vor mich hingesummt und habe dann eben diesen Text und die Melodie dazu gefunden und finde auch, dass das den Song nicht schlechter macht. und ich habe jetzt sozusagen meine offene Aufgabe von damals nochmal jetzt abgeschlossen und der Song muss mit aufs Album, weil das ist der Anfang von meinem Songwriting gewesen. Und dann war aber auch klar, dass ich das einfangen will, so diesen Moment, wo ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer am Klavier sitze, vielleicht meine Mutter in der Küche steht und diesen Song irgendwie durch die Tür hört oder so. Und deswegen haben wir in der Tat den Song mit einem Raummikrofon aufgenommen. Im Studio. Aber um eben den Prozess von damals auf dem Album einzufangen.
Ja, das erklärt das natürlich noch viel mehr und macht den umso wertvoller. Und ich denke mal, solche Songs gehören auch auf so ein Album drauf. Es ist ja nicht immer so dieser Einheitsbrei, wo man sagt, okay, jetzt sind die Gitarren mal lauter, jetzt sind die Gitarren mal leiser oder sonst irgendwie, sondern was da eben komplett eben rausspringt. Ist aber auch noch ein anderer Song, der mir aufgefallen ist, der da ein bisschen rausspringt. Und zwar ist das der Titel Tenderness.
Ja.
Der ist auch eher in der langsameren Sektion anzuordnen und im Gegensatz zu eben bis auf Piano eigentlich allen anderen Songs, die dann hinten raus immer noch mal Gas geben, kommt der hinten raus dann gar nicht mehr. Was aber auch dem Song nicht dadurch nicht schlechter macht. Arbeitet auch noch mal mit ein paar mehr Sounds dazu. Das sind noch ein paar, na, Geräusche nicht, aber so andere Sachen, die da noch mit eingebaut sind und zeigen noch mal so eine ganz andere Facette auf alle Fälle. Ruhiger und eben, wie bist du erstmal zum Inhalt? Um was geht's in Tenderness?
Das weiß ich selber nicht so genau. Der Song, es ist auch einer der ersten, die ich geschrieben habe, ist auch 2019, glaube ich, sogar entstanden. Und das ist meine Gitarre spielt eigentlich nur so einen gezupften, so ein Zupf-Pattern, was sich durch den ganzen Song zieht. Und das ist das, was ursprünglich von mir kam. Und eben natürlich die Gesangsmelodie und der Text. Und ja, ich glaube, es geht so ein bisschen darin, dass man in eine Person verliebt ist und die das nicht checkt und die das nicht sieht. Aber ja, ist ein sehr intuitiver Song und ein bisschen diffus. Aber das wäre jetzt so mein Versuch, das zu deuten. Aber klanglich, finde ich, sticht er tatsächlich raus. Und das ist auch so der Song, der am meisten von der Studiozeit profitiert hat. Weil der hat seine ganze Magic eigentlich erst in Kombination mit meiner Band, die zusammen mit mir das Album arrangiert haben, so bekommen. Und zwar war so der Prozess, muss man sich vorstellen, dass wir zu viert in einem Raum sind, im Aufnahmeraum. Und das war eben mit Dave und Dennis aus meiner Liveband und mit Magnus Wichmann, dem Produzenten von dem Album und auch schon von meiner EP. Wir waren eben zusammen und alle haben sich irgendein Instrument genommen. Und wir hatten diesen Guide-Track von meiner Gitarre und meinem Gesang, also die Struktur vom Song war eigentlich gegeben. Und dann haben wir eben zu den verschiedenen Parts einfach experimentiert. Und immer wenn jemand eine Idee hatte, haben wir gesagt, jo, Magnus, nimm das mal auf. Und hat er kurz das aufgenommen und dann haben wir eigentlich erstmal ganz viel gesammelt. Und es hat sich so gestackt in dem Aufnahmeprogramm. Und dann war der Song auf einmal total überladen. Und ich finde, das ist eigentlich fast der Post-Chorus, die Hook von dem Song ist, wo so drei verschiedene Gitarren übereinander eine ein bisschen dissonante Harmonie ergeben, die aber eben so ein bisschen so hookig ist. Und das war Zufall, muss man sagen, weil eben drei verschiedene Personen alle eine Gitarrenidee hatten und wir die übereinander gelegt haben und die dann einfach die perfekte Harmonie ergeben haben und das war einfach wirklich so ein Magie-Moment im Studio, wie ich es vorher noch nicht erlebt hatte. Und das haben wir natürlich so drin gelassen und Dave hatte dann die sehr besondere Aufgabe, der ist Gitarrist jetzt in meiner Liveband, dass er versuchen durfte, das auf einer Gitarre zu spielen und er kriegt es grandios hin.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie funktioniert dieser Song live?
Der funktioniert, weil Dave ist einfach ein unfassbar guter Gitarrist und dazu kommt noch, dass er sein Pedalboard göttlich beherrscht und da tricksen kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie er es macht.
Magie.
Vielleicht müssen wir ihn mal einladen und mal fragen.
Ja, ist schon spannend, was dann plötzlich, was man aus so ein paar Sachen dann rausholen kann, auch wie man es dann live umsetzen kann, ohne dass man irgendwie nur einfach irgendwelche Spuren laufen lässt und so.
Ja, mit diesem Song hat er sich auf jeden Fall schwer ersetzbar gemacht, weil ich habe nämlich auch erst nach dieser Studiozeit Dennis und Dave gefragt, ob sie auch in meiner Liveband spielen wollen, weil mir auch klar wurde, dass es schwer wird, andere Leute zu finden, die Parts, die die beiden geschrieben haben, dann zu spielen. Und ich bin sehr dankbar, dass sie ja gesagt haben und wir sind eine tolle Band und wir verstehen uns sehr gut und das ist eigentlich fast mit das Schönste, was bei dem Prozess entstanden ist. Natürlich zum einen das Album, aber zum anderen eben meine tolle Liveband.
Was passiert nach dem Release des Albums so konzerttechnisch noch? Geht ihr denn auf eine kleine Tour oder stellt das Ganze noch vor? Wo geht's hin?
Ja, eine Woche nach Release spielen wir zwei Album-Release-Shows und zwar einmal in Leipzig am 5. Oktober. Ist es Erika? Und zwei Tage später, 7. Oktober in Kiel. Und die beiden Städte, weil ich da eben in den letzten Jahren gewohnt habe und jetzt gerade erst nach Leipzig gezogen bin, letztes Jahr. Und die eigentliche Albumtour startet dann im Januar.
Das ist noch ein bisschen Zeit hin und dann gibt es dann noch, ja, da wird es wahrscheinlich über ganz Deutschland gehen oder zumindest verteilt ein paar Locations ansteuern.
Ja. Sehr schön. Also auch eine recht lange Tour. Ich glaube 10 Dates oder so. Sehr aufregend. Ich freue mich. Das ist auch das erste Mal, dass wir dann ein langes Set spielen. Alle Songs, auch die Songs, die sich jetzt vielleicht auf Festivals nicht so gut eignen, wie zum Beispiel Tenderness, Die Magie von Dave kann man nur da erleben.
Kommt ihr irgendwie Richtung Bremen?
Ich glaube, Hamburg ist das nächste.
Okay. Oder ist ja auch nicht so weit. Ja, sehr schön. Muss ich mal gucken. Muss ich mal aufmerksam eure Termine verfolgen.
Bist herzlich eingeladen.
Sehr schön, da freue ich mich. Ganz klasse. Ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Das war sehr spannend, über deine Songs zu erfahren. Ich weiß auf alle Fälle schon mal, welchen Song ich weiter hoch und runter hören werde. Das ist Your Call. Und ich weiß auch, welchen Song ich mir live unbedingt geben muss, wie er das denn umgesetzt wird, nämlich Tenderness. Also ich habe noch ein paar Aufgaben vor mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem, was da jetzt kommt, mit den Terminen, mit der Tour und auf Tour entwickeln sich ja auch meistens immer neue Ideen und so weiter und du bist bestimmt schon wieder fleißig am Schaffen und dass das so toll weitergeht und bleib bitte zumindest im Großen und Ganzen in der Indie-Rock-Schiene mit den Gitarren. Das muss ja nicht immer das Gleiche sein, aber damit würdest du mir einen sehr großen Gefallen tun. Aber das ist ein persönliches Anliegen, aber ich glaube auch, dass viele andere Menschen das sehr gut finden. Also von daher dir viel Erfolg mit allem. Auch natürlich, gibt das Ganze als LP und CD oder nur noch als LP?
Ja, beides.
Beides noch. Also dass das natürlich eben alles gekauft wird und dass dann die Tour auch super besucht wird. Also dir vielen Dank für das Interview und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Danke dir für das aufmerksame Hören und die tollen Fragen.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.